Papa, woran erinnerst du dich, wenn du an das Rückspiel von Sturm Graz gegen Nottingham Forest im UEFA Cup 1984 denkst?
Ich erinnere mich leider an den damaligen Schiedsrichter, denn ohne den wäre Sturm vielleicht sogar bis ins Finale gekommen.
Robert Seger Senior und Robert Seger Junior in Erinnerungen eines Norwegerpullis.
Grüß Gott und herzlich willkommen
bei Erinnerungen eines Norwegerpullis. Wir sind
Robert Seger Senior
und Robert Seger Junior und wir erinnern uns hier alle zwei Wochen gemeinsam als Vater-Sohn an große, denkwürdige, spannende, traurige, kuriose Ereignisse der österreichischen und internationalen Sportgeschichte. Wir sind angekommen bei Episode 14 bereits und diesmal geht's zurück zu Sturm Graz. Es geht nach Graz, es geht zu Sturm, zu deiner großen Liebe. Und es geht um ein Spiel, das bis heute irgendwie nachhalt im wahrsten Sinne des Wortes, das auch vielleicht das eine oder andere Opfer zurückgelassen hat. Wir springen zurück ins Jahr 1984, in das Jahr, wo Apple seinen Macintosh vorgestellt hat. Wir springen in eine Zeit zurück, die lange vor der Zeit liegt, bei der Sturm Meister wurde oder ähnliches, lange vor diesen Glanzzeiten, die später noch kommen sollte. Sturm wurde damals in der Saison vorher Vierter und wir springen zurück in ein unglaubliches UEFA Cup Jahr. Sturm erreichte damals das Viertelfinale im UEFA Cup und spielte gegen Nottingham Forest. Und das war nicht irgendeine Mannschaft, das war ein großer Name im englischen Fußball. Damals, die waren zweimal Europacup-Sieger, der Landesmeister. Eine tolle Mannschaft, wo man sagt, wirklich ein internationales Schwergewicht. Und Sturm, das war Sturm rund um Trainer Gernot Freidel mit Bojo Bakador, Andy Pichler, Walter Saria, Gernot Jurtin und einigen anderen. Die haben sich so richtig in einen Europacup-Rausch damals gespielt. Lieber Papa, nimm uns zurück in diese Zeit. Was war das für eine Sturmmannschaft? Wie groß war diese Aufgabe gegen Nottingham Forest?
Die Aufgabe war enorm und man hat das von vornherein gewusst, weil eben Nottingham zu jener Zeit wirklich eine Top-Mannschaft in England war. Heute ist Nottingham nicht mehr so stark, aber damals war es wirklich eine Top-Mannschaft. Und man hat sich auch gefreut, gegen eine englische Spitzenmannschaft spielen zu können. Das war etwas ganz Besonderes und es war ein riesiger Gegner für Sturm und es war auch für ganz Graz, ja, für ganz Österreich, darf man hier sagen, ein enormer Gegner, bei dem man die Chance hatte, vielleicht eine Schlagzeile zu schaffen, bei der man sagen konnte, Sturm schlägt England.
So ist es. Und schauen wir noch einmal ein bisschen zurück jetzt auch, wie kam es überhaupt dazu, dass die im Viertelfinale stehen, was ja damals wirklich sensationell war. Graz, eine Provinzmannschaft, damals in der österreichischen Meisterschaft nur Vierter geworden, qualifizieren sich gegen Bukarest zuerst, dann legendär gegen Hellas Verona, die dann, das sollte man nicht vergessen, italienischer Meister wurden.
Es war unglaublich, also gegen Hellas Verona überhaupt zu bestehen, war etwas ganz Besonderes. Für mich war das da in den ersten Spielen, die man bestritten hat, die wichtigste Partie und gegen eine italienische Mannschaft Erfolg zu haben, ist immer etwas ganz Besonderes.
Genau, haben das Hinspiel 2:2 in Verona, glaube ich, war ein Jahrhunderttor von Gernot Jurtin, der einen Gewaltschuss ins Tor setzt und dann zu Hause mit Mann und Maus verteidigt, ein 0:0 gehalten und dank der Auswärtsregel aufgestiegen.
Ja, unglaublich war das eigentlich und man wird das nicht vergessen. Und die Fans, die damals die Gelegenheit hatten, dieses Spiel sich im Stadion anzuschauen, die sind eine halbe Stunde nach Spielschluss noch immer im Stadion gewesen und haben die Spieler gefeiert und haben gesagt, das ist unglaublich, eine italienische Spitzenmannschaft zu besiegen, ist etwas ganz Besonderes gewesen. Und ich war persönlich, sage ich offen, stolz, dass die Mannschaft so gut gespielt hat.
Genau, vor 21.000, so viel haben damals ins Liebenauer Stadion noch gepasst, ins alte Liebenauer Stadion, muss man sagen. Dann ging es weiter, Der dritte Gegner war Lokomotive Leipzig. Damals war ja Deutschland noch geteilt. Es war die DDR, eine Spitzenmannschaft aus der DDR, muss man
absolut
sagen.
Absolut, absolut. Eine absolute Spitzenmannschaft, keine Frage. Und die hatten auch wirklich gute Fußballer und gute Spieler. Und es war, sage ich einmal, so eine Zitterpartie gegen Lok Leipzig. Aber Sturm war damals in einer Form, bei der man sagen musste, ja hallo, was ist denn los mit euch? Ihr seid momentan absolute Spitze und ihr könnt gegen jeden bestehen. Und so war es auch.
2:0 zu Hause wieder gewonnen vor ausverkauftem Haus. Zweimal Gernot Jurte in der Torschütze und dann 0:1 in Leipzig, aber wieder eine Abwehrschlacht und wieder knapp, aber doch weitergerutscht. Und dann kam die Winterpause, dann kam übrigens, sollte man vielleicht eines Tages auch noch reden, dann waren die Olympischen Winterspiele in Sarajevo dazwischen mit einem unvergesslichen Abfahrtssieger Johnson. Aber eigenes Kapitel und dann kam es zur großen Auflage gegen Nottingham. Und Sturm hat zuerst auswärts gespielt, ist eigentlich eher immer ein Vorteil, wenn man das Rückspiel dann zu Hause hat und man auswärts hat man denkbar knapp verloren, gut gespielt, glaube ich 0:1 verloren im Hinspiel, also aus einer Standardsituation machen die Engländer das 1:0 und so war die Ausgangsposition für dieses legendäre Spiel.
Und ich war wirklich glücklich und zufrieden nach dem Auswärtsergebnis, denn wenn du nur 0:1 verlierst gegen eine damals englische absolute Spitzenmannschaft, dann ist es etwas, das du vielleicht sogar im Heimspiel gut machen kannst und vielleicht im Heimspiel sogar noch das schaffst, was du im Auswärtsspiel nicht machen konntest, sondern du schaffst es vielleicht daheim, Nottingham noch zu schlagen. Es war nicht unmöglich.
Genau, es war der 21. März 1984, wieder ausverkauftes Liebenauer Stadion. Ausgangssituation war klar, 0:1 nach dem Hinspiel. Ein 1:0 hätte für die Verlängerung gereicht und ein 2:0 wäre der Aufstieg gewesen. Was war das dann für ein Spiel, dieses Rückspiel?
Es war ein verrücktes Spiel, kann man wirklich sagen. Sturm kämpfte fast um sein Leben, unter Anführungszeichen, um den Erfolg und hat auch wirklich hervorragend gespielt. Und es gab nach, sage ich einmal, nach ungefähr der zweiten Hälfte beginnt eine Chance für Sturm, denn plötzlich gab es ein Foul und der Schiedsrichter gab Elfmeter für Sturm. War klar, wer wird jetzt schießen? Bosho Bako, da, auf den konnte man sich verlassen. Er war wirklich nicht nur der Torjäger, sondern der Mann, der so viel für Sturm geschafft hat. Und Bosho trat an, trifft und es steht 1:1 aus beiden Spielen und damit war alles offen. War unglaublich eigentlich und damit war Sturm völlig gleich und war plötzlich am Weg, noch weiter zu kommen. Vielleicht als erste österreichische Mannschaft jemals in ein Finale zu kommen. Man durfte an alles denken. Wir haben diese Phase erlebt, es war unglaublich. Wir waren gar nicht nervös, wir waren aufgeregt, bis es nicht mehr ging und im Stadion da kochte es förmlich vor Begeisterung und die Menschen sind minutenlang, ja was heißt minutenlang, eine halbe Stunde nach Spielbeginn war das Stadion noch immer voll und die Spieler mussten immer rundherum gehen und vor den Fans sich verneigen und es war Wahnsinn. Sowas habe ich eigentlich bis dahin in Graz nie erlebt.
Genau, kurz vor Ende der regulären Spielzeit gab es noch eine ganz große Chance, ein legendärer Fallrückzieher, Bosho Bako da knapp am Tor vorbei und dann kommt die Verlängerung, die noch einmal wird wie heute gespielt, gab kein Golden Goal oder sonstiges. Zweimal 15 Minuten Verlängerung. Es war damals gleich. Und dann kam es zur 114. Minute. Was ist dann passiert?
An die will ich gar nicht mehr denken. Das war unglaublich, was da passiert ist. Das war, ich sag's offen und ehrlich und deutlich kann man es sagen, es war eine wirkliche Schweinerei, was da passiert ist. Aus zwei Gründen, glaube ich. Auf der einen Seite hat der russische Schütze, ich will seinen Namen gar nicht mehr wissen, ich kann den gar nicht mehr verstehen, ich kann den gar nicht mehr hören, unglaublich, was da ist. Und der gab Elfmeter, unglaublich, es war überhaupt nichts. Da lässt sich einer fallen und ein Sturmspieler war daneben, aber von einem Elfmeter war man so weit entfernt, wie vor einem Tor Nottingham war. Und Sturm hat auf einmal gewusst, jetzt kann es vorbei sein. Denn es war knapp vor Spielende. Und dann kam der Elfmeter und ich weiß, ich war so vor lauter Wut, dass ich einen Teil meiner Ausrüstung weggeschmissen habe hinunter. Wir saßen ja damals unten am Spielfeld direkt, also am Rande, und ich habe es hinausgeschmissen vor lauter Wut und gesagt, das gibt es nicht, das darf nicht sein, das ist unglaublich, was da passiert ist. Eine Riesensauerei, die da passiert ist. Wird da ein englischer Club bewusst bevorzugt oder was immer man sagen konnte? Es war leider so. Die haben den Elfer gekriegt. Die haben den Elfmeter auch verwandelt. Und damit war es vorbei.
Genau, weil dann war klar, sie haben zwei Auswärtstore gemacht. Sturm hätte noch müssen. Das war nicht mehr möglich dann. Es hätte auch ein 3:2 nicht mehr gereicht. Es hätte noch drei Tore in den verbliebenen 5 Minuten sein müssen. Dann war es vorbei. Du hast es schon gesagt, du bist ja damals gesessen auf einem Tisch auf der Laufbahn.
Auf der, oder? Laufbahn unten, ganz und direkt am Spielfeld, also knapp vor dem Spielfeld, saß man damals, um wirklich also hautnah am Spiel dabei zu sein. Und ich habe wirklich vor lauter Wut all meine Sachen, die ich da gehabt habe, habe ich rausgeschmissen, einfach weg von meinem Kommentatorplatz vor lauter Wut. Es tut mir leid, falls ein paar ORF-Gegenstände damals zerbrochen sind. Aber man hat es verständlich akzeptiert und hat gesagt, okay, bei so einem Spiel kann sowas passieren.
Assistent war, glaube ich, damals der Renner Karl, war das, ist das ja. Richtig, habe irgendwo nachgelesen.
Ja, alter
Freund von dir, Gerd Renner. Ja. Jetzt ist ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, jetzt ist ja Sturm nicht nur irgendeine Mannschaft, sondern deine Lieblingsmannschaft. Und wie kommentiert man sowas überhaupt? Ich meine, wie kann man da dann überhaupt noch seine Emotionen, du hast sie eh nicht richtig zügeln können, aber wie legt man sowas überhaupt an, so ein Spiel?
So ein Spiel legst du so an, dass du versuchst auf der einen Seite natürlich schon, weil es auch das Heimspiel war und weil die eigene Mannschaft ja vom Publikum getrieben wird und du ja natürlich das Publikum spürst und das Publikum hörst und daher auch selber natürlich viel mehr sagen kannst. Wenn wir jetzt auswärts gespielt hätten, wäre es schwieriger gewesen. Aber so war es einfach, daheim zu spielen und mit dem Publikum quasi, mit der Mannschaft mitzugehen. Und da konnte man auch lauter werden und da konnte man auch viele Dinge einsetzen, die man sonst vielleicht nicht gemacht hat, hätte man auswärts gespielt. Aber es war halt eines der größten Spiele, die ich erlebt habe, weil es war so ungerecht, dass am Schluss mit einem geschenkten Elfmeter dem großen Gegner Nottingham geholfen wurde, um weiterzukommen, und Sturm hatte am Ende dann das Nachsehen und nichts mehr gehabt. Es war schon bitter. Es war wirklich bitter für alle, die im Stadion waren, für alle, die zu Hause vor den Bildschirmen gesessen sind. Und für mich persönlich tat es auch sehr, sehr weh.
Es hat auch ganz schön lange gebraucht, bis Sturm dann wieder im Europacup gespielt hat, erfolgreich im Europacup gespielt hat. Da haben wir übrigens schon eine Folge gemacht. Ich glaube, es war die Folge 4. In der Episode 4 haben wir über Sturm in der Champions League schon gesprochen, war aber viele, viele Jahre später dann erst. Das war ja auch ein Spiel, das für eine ganz andere Sturmzeit steht, als die, über die wir schon gesprochen haben. Lange vor Osim, vor Kartnik, vor den Europacup-Märchen im Jahr 2000. Das war ja dann 16 Jahre später. Was war das damals für eine Sturmmannschaft? Wie kann man sich Sturm damals so vorstellen?
Es war eine heimische Mannschaft, das muss man ehrlich sagen. Denn selbst der Bojo Baco, da war ja schon einer von uns, konnte man sagen. Aber es waren kaum Ausländer. Du durftest ja auch nur beschränkt Ausländer überhaupt einsetzen.
Genau,
und daher lebst du von den heimischen Mannschaften. Und Sturm hat es damals verstanden und geschickt gemacht, ideale, gute Fußballer aus der Steiermark zu holen. Aus der Obersteiermark und aus der Untersteiermark und aus Graz. Und so entstand hier eine Mannschaft, die imstande war, einfach Erfolge zu buchen, Erfolge zu schaffen, Erfolge zu kriegen. Und es war einfach ein Vergnügen, dieser Mannschaft zuzuschauen, weil sie auch einen schönen Fußball gespielt hat. Es war unglaublich. Es hat nicht immer gedauert. Es war vorher nicht und nachher hat es auch wieder länger gedauert. Aber in diesem Jahr wäre eigentlich, sage ich heute noch, tut mir leid, mit ein bisschen Glück und einem anderen Schiedsrichter, wäre es vielleicht das Jahr des SK Sturm gewesen und vielleicht eine Krönung auch für Österreich, dass eine Mannschaft im Finale spielt der Champions League und vielleicht dort sogar gewinnt.
Ja, im UEFA Cup. Ja, das wäre, da wäre vielleicht noch viel Not möglich gewesen. Auch spannend, Sturm ist ja erst 82, 83 in der Saison da wieder zurück in die Gruben gekommen, haben die Heimspiele in der Meisterschaft in der Gruben, in der, im UEFA Cup dann nicht, weil dort
durfte man nicht mehr spielen.
Damals war, glaube ich, noch legendärer Sturmpräsident Gadi, der ist dann auch ein bisschen später dann zurückgetreten, aber der war, damals war eine tolle Zeit, damals auf jeden Fall.
Es war eigentlich damals auch eine schwierige Entscheidung für die Präsidenten. Auf der einen Seite, du wusstest genau, der Sturmplatz hat maximal eine Kapazität von 15.000 Zuschauern und nicht mehr. In Liebenau sind es 10.000 mehr, 25.000.
Ja, genau, ja. Ja, ja.
Und das war mit auch ein Grund, warum man dann gesagt hat, die großen Spiele, die müssen wir doch eigentlich in Liebenau spielen, denn da geht es auch letztlich um viel Geld für die Mannschaft, um die Mannschaft zu stärken, und deshalb hat man dann auch in Liebenau gespielt. Mir hat's ja leid getan. Ich hätte ja gerne in der Grum die Spiele auch international gesehen. Denn man hätte die Grum auch so herrichten können, dass sie durchaus ein reguläres Stadion sind, weil in England waren die Stadien teilweise auch nicht viel anders.
Na klar, weil die Fans waren unmittelbar dabei und so weiter. Du hast jetzt keine Laufbahn wie in Liebenau damals noch. Das war ja noch vor dem Umbau. Lass uns noch kurz über die Mannschaft von damals reden. Andi Bichler, der Kapitän, Walter Saria im Tor und dann Sturmduo, Gernot Jurtin, Bojo Bakker und Walter Hörmann, der unglücklicherweise beteiligt war an dieser unglücklichen Elfmeter-Szene, der dann ja noch lang und oft gespielt hat, auch für Sturm und bei vielen anderen Mannschaften noch. Was waren das damals für Typen? Wie ist man mit denen, was hast du mit denen Kontakt gehabt? Wie waren das?
Also das Schöne war damals, du konntest ohne Probleme, wenn du zum Spiel gekommen bist, einmal in die Kabine gehen. Du warst in der Kabine, hast mit den Spielern geredet. Der Trainer hat nichts dagegen gehabt, das war in Ordnung. Später dann unter Osim war das alles nicht mehr möglich. Da hat sich dann alles aufgehört. Jetzt hat sich überhaupt viel aufgehört, weil die Disziplin rundherum größer geworden ist und man nicht mehr so frei sich bewegen konnte. Aber damals war es ganz klar, ich bin hinunter, bin dort reingegangen, wo die Spieler reingegangen sind, bin dann in die Kabine, hab gesagt, Servus, grüß dich, wie wollen wir heute machen, wie geht's da, was machst du und so. Dann haben wir geplaudert und wie dann der Schiedsrichter quasi schon pfiffen hat, dass sie langsam sich vorbereiten sollen, bist du halt als Erster hinausgegangen und bist auf deinen Kommentatorplatz gegangen und dann sind die Spieler gekommen. Es war schon ein Erlebnis damals, in der Grube dabei zu sein. Das war was Unglaubliches. Deswegen war es mir auch immer ein bisschen ungewohnt, wenn wir dann später gespielt haben, in Liebenau, und da bin ich nicht mehr auf der Tribüne gesessen, sondern damals am Anfang unten,
ja, genau,
war es noch eine Laufbahn gegeben. Und da habe ich gesagt, ich möchte meinen Platz unmittelbar an der Laufbahn ein paar Meter vom Spielfeld entfernt. Damit bleibe ich auch weiter so knapp wie bei der Grum beim Spielfeld. Aber das ist dann irgendwann auch nicht mehr gegangen und dann warst du halt hinten oben und dann warst du nicht mehr so nah am Spiel.
Genau, in der Grum gab es ja nur, ich erinnere mich auch noch, ein so ein Holzhaus, ja, wo die Kabinen drinnen waren. Oben war der Platzsprecher, hat oben aus dem ersten Stock des Holzhauses rausgesprochen.
Ja, richtig, so war es. Der Günther Schrey, ja, ja, der Platzsprecher, und hat wirklich aus dem Holzhaus rausgeschrieben, hat schön rausgezogen und hat halt alles gut gemacht, was er gemacht hat. Und die Kabinen waren natürlich nicht unter jeder Kritik, sie waren in Ordnung, keine Frage, sie waren immer sauber gereinigt. Aber ich meine, für ein großes Spiel undenkbar heutzutage.
Genau, es gibt ja, ich glaube, wir haben das in der Episode 5 schon einmal kurz erzählt. Damals in der viel späteren, in der Anfangsära von Katnick, haben sie auch noch in der Grube gespielt. Und wie sie dann Il Principe Giuseppe Giannini, ja, verpflichtet haben, haben sie ihm das Stadion nicht gezeigt beim ersten Kennenlernen, weil er wäre sonst, glaube ich, nie hierher gekommen.
Ja, ich glaube, der am liebsten war er, glaube ich, wie er das dann gesehen hat, wieder heimgegangen. Das war keine Frage, wie er gesehen hat, wo muss ich jetzt spielen? Das kann ja nicht sein. Ich bin ein großer Fußballer aus Italien und jetzt, wo bin ich da? Ich bin ja da nicht einmal auf einem Trainingsplatz. Ja, die genau. Sind ja in Italien besser gewesen als ein, ja, Platz. Aber es war trotzdem nicht schlecht.
Genau, da war eine spannend, war ein tolles Stadion, weil es eine super Atmosphäre gehabt hat. Du hast halt noch Stehplatz gehabt und warst unmittelbar dran. Bleiben wir noch kurz bei der Sturmmannschaft von damals. Du hast es schon gesagt, du hast damals, glaube ich, eine maximale Ausländerregelung von 3, glaube ich, überhaupt, die du im Kader haben durftest. Sturm hatte Laszlo Sokolai und Bojo Baco da. Auch da merkt man, woher kommen die? Aus den Nachbarländern, ja, aus Jugoslawien damals und aus Ungarn. Das waren so die, wo wir hergekommen sind.
Ja, von weiter weg hast du auch gar nie jemanden geholt, hast gar nicht überlegt, weil es viel zu aufwendig ist und die Spieler dann zu teuer, die Transfersummen zu groß und alles. Das hat es ja früher in der Form kaum gegeben. Ne? Das war Gott sei Dank einfach so. Und dann haben sie für mich, also sage ich ehrlich gestanden, einen Spieler entdeckt, den man vorher gar nicht so gekannt hat, nämlich den Bojo Baco. Ja, genau. Und der bleibt für mich immer in Erinnerung. So einen Fußballer hat Sturm ganz selten gehabt wie den Bojo Baco.
Ja. Interessant, ich weiß nicht, ob du dir an das erinnern kannst. Bojo Baco wurde ja 1980 zu Sturm geholt von Otto Baric.
Otto Baric hat natürlich immer seine Verbindungen gehabt und hat sich da gut ausgekannt in der Nähe. Da war er auch wirklich einer, der gewusst hat, da kann man einen holen. Und er hat Kontakte gehabt. Ja, und da haben ihn seine Spezi und seine Freunde da aus Jugoslawien
damals noch
und haben ihm da einen Tipp gegeben. Und dann hat er gesagt, wir haben einen guten. Und er hatte wirklich recht gehabt. Er war einer der Besten, der je bei Sturm gespielt hat.
Genau, hat 167 Mal gespielt, hat 86 Tore gemacht und sehr interessant, er hat 34 Elfmeter für Sturm geschossen und 34 Elfmeter verwandelt.
Ja, das muss erst einer nachmachen. Also es gibt ganz wenige, glaube ich, alle Elfmeter, die sie schießen mussten, verwandelt haben.
Genau. Auch interessant vielleicht in dem Zusammenhang noch, nach seiner aktiven Karriere hatte er dann, glaube ich, ein kleines Kaffeehaus irgendwo, Bojo Baco da, und war dann auch in finanzieller Schieflage und alles Mögliche, gab Benefizspiele. Muss man auch sagen, dass die Fußballer halt damals noch viel weniger verdient haben, sonst hätte sich auch Sturm nicht so einen leisten können.
Hast du vollkommen recht. Ich meine, Bojo Baco da heute wäre unbezahlbar. Nicht? Ja, da würden große Clubs würden da viel Geld ausgeben. Und damals war es wirklich so. Und da war er halt ein lustiger Bursch, einer, der einfach ein bisschen um und um gezogen ist. Ja. Und das bisschen Geld, was er verdient hat, das war damals im Verhältnis auch nicht so wenig Geld. Aber zu heute war es fast lächerlich gesehen. Und er hat halt dann bald sein Geld ausgegeben gehabt. Und es ist ihm dann, das hat mir innerlich dann sehr wehgetan, es ist ihm dann eigentlich nicht mehr so gut gegangen. Und es war eigentlich schade, dass einer wie Bojo Baco da dann ein bisschen untergegangen ist.
Genau, starb dann mit 65, schon leider Gottes, auch ganz früh verstorben, auch Gernot Jurtin, schon mit 51 Jahren, auch einer der großen Helden der Mannschaft damals, der erst mit seinen Toren gegen Leipzig und gegen Verona das überhaupt alles möglich gemacht hat.
Man muss sich ja vorstellen können, jetzt Bojo Baco da abgesehen, aber dass du hast einen Jurtin oder einen Bichler, also zwei ganz großartige Spieler, die beide auch in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt haben, die einfach zu Sturm gekommen sind und bei Sturm groß geworden sind und eigentlich auch bei Sturm geblieben sind. Also das war schon was Besonderes.
Genau. Was ist geblieben von dem Spiel? Was ist so die große Erinnerung? Was ist sozusagen, Sturm ist ausgeschieden, kein Titel, kein Happy End, aber was ist sozusagen, wenn man heute noch einmal auf das Spiel zurückblickt, was ist geblieben?
Geblieben ist der Schiedsrichter in allererster Linie. Der Schiedsrichter war natürlich einer, der die längste Zeit eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Er hat kein Problem gehabt die längste Zeit. Aber irgendwann habe ich so dann das Gefühl gehabt, am Schluss habe ich mir gedacht, er hat gewartet auf die Möglichkeit. Er hat gewartet auf die Möglichkeit und er hat dann genau jene Position genommen, wo keine Chance mehr war, das noch auszugleichen.
Genau, es war dann vorbei.
Es war vorbei und Schluss, knapp vor Schluss. Und daher, ich kann mich noch erinnern, die Menschen waren nicht nur wütend. Ich weiß gar nicht, wie viel Polizei damals da war und wie lange er warten musste in der Kabine, in seinem kleinen Holzhäusl, das er da gehabt hat, bis er hinauskam. Und dann haben sie ihn, weiß Gott, wohin geführt, damit ja nichts passiert. Aber es war natürlich so, dass die Leute natürlich genau mitbekommen haben, jeder Einzelne. Das war ungerecht, das war eine Fehlentscheidung und das war zugunsten des großen englischen Clubs.
Genau. Und die große Zeit von Sturm kam dann später noch. 5-mal Meister, 7-mal Cupsieger. War ja damals alles unvorstellbar, dass Sturm einmal so erfolgreich wird. Haben wir in der Episode 5, nicht 4, wie ich vorher behauptet habe, in der Episode 5, wo wir uns an die Champions League-Erfolge zurückerinnern, auch ein bisschen aufgearbeitet. Gut, das war's dann auch schon. Damit sind wir wieder am Ende dieser Episode angekommen. Diesmal ging es wieder einmal um Sturm Graz. Es ging um ein denkwürdiges, auch ein bisschen trauriges, skandalöses Spiel gegen Nottingham Forest 1984, wo Sturm ganz kurz davor war, eine der ganz großen englischen Mannschaften aus dem Bewerb zu werfen. Es ging um die Helden von damals, Bojo Bako, da Gernot Jurtin und so. Ein Spiel, das Sturm zwar verloren hat, aber das trotzdem unvergesslich ist.
Und Sturm hatte auch zu jenem Zeitpunkt die Chance, etwas zu schaffen, was bis heute noch kein österreichischer Club geschafft hat, in ein Finale zu kommen und in diesem Finale dann vielleicht sogar Erfolg zu gewinnen.
Genau, also der Erfolg ist ja noch ausgeblieben. Wir hatten, Salzburg war dann im Finale, im UEFA Cup haben wir auch in der Folge mit Otto Baric gemacht, aber wirklich zu gewinnen ist noch ausständig.
Genau.
Wird vielleicht auch für immer ausständig bleiben, wird man sehen, weil es international immer schwieriger wird. So, das war's für heute. Das war Episode 14. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wenn ihr uns was schreiben wollt, Episodenvorschläge habt, dann schreibt uns bitte auf Instagram unter norwegerbully.at oder ein E-Mail an podcast@norwegerbully.at. Wir freuen uns über Feedback, über eure Zuschriften und freuen uns vor allem, wenn ihr das nächste Mal in 2 Wochen wieder einschaltet, wieder reinhört, wenn wir uns wieder gemeinsam an die Geschichten des Norweger Pullis erinnern. In diesem Sinne, ciao, baba und auf Wiederhören.
Servus, grüß euch und es hat wieder viel Spaß gemacht.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur. Thank you.